Es geht halt zurück auf diese Idee, Schulen sind Treibhäuser der Zukunft. Und da gab es halt vor einigen Zeiten mal so ein Film, der im Prinzip Schulen als Treibhäuser der Zukunft beschrieben hat, um dann halt auch zu gucken, wie kann man also ja, Schüler wie Pflänzchen im Prinzip gut gedeihen lassen. Und das war so die grundlegende Idee. Ein bisschen spielt da auch noch die Kompetenzrastermethode mit rein, die wir jetzt auch versuchen wieder zu etablieren. Also wirklich auch an Kompetenzen zu arbeiten. Nicht nur jeder arbeitet für sich, sondern was sind zum Beispiel globale Kompetenzen an einer Schule? Was müssen alle kennen, in allen Fächern anbieten können? Und da also zu gucken, ja, welche Pflänzchen kann man dort sehen? Wie kann man sie am besten bewässern? Welche Lebensbedingungen brauchen sie? Und das ist dann eigentlich eine schöne Metapher. Auch so für ein Schulgebäude, also ein Treibhaus für die Zukunft, ein Treibhaus für vielfältige Arten, Pflanzen, Kinder, ja, Menschen ganz allgemein. Und daher kommt die Idee.
Wie kann Schule heute gelingen? Vor welchen Herausforderungen stehen Schüler, Lehrer und Eltern? Und wie können neue Lernkonzepte sowie inner- und außerschulische Angebote unsere Kinder und Jugendlichen wachsen und gedeihen lassen? All diese Fragen versucht die Greenhouse School in Graal-Müritz zu beantworten. Eine freie Schule, in der seit 2008 Vielfalt, Eigenverantwortung und Freude am Lernen tagtäglich gelebt werden. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 55. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Thomas Kampf von der Greenhouse School in Graal-Müritz getroffen. Mit dem Schulleiter der integrierten Gesamtschule in freier Trägerschaft sprach ich darüber, wie Schule heutzutage gelingen kann. Herr Kampf erzählte mir, wie die Greenhouse School mit der Corona-Pandemie umgeht und wie Lehrer und Schüler bislang den Distanz- bzw. Wechselunterricht meisterten. Daraus ergab sich natürlich die Frage, wie die Schule der fortschreitenden Digitalisierung begegnet und wie sie versucht, innovative Lern- und Unterrichtsformen zu etablieren. Außerdem verriet mir der Schulleiter, was sich hinter der hauseigenen Hundeschule verbirgt und wie die Ganztagsschule bei der Berufsvorbereitung gezielt mit regionalen Unternehmen und Partnern zusammenarbeitet. Wir haben versucht, das Gespräch ohne erhobenen Zeigefinger gegenüber staatlichen Schulen zu führen und immer mit dem Ansatz, gemeinsam nach neuen Lösungen für die Schule der Zukunft zu suchen. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 55 mit Thomas Kampf von der Greenhouse School Graal-Müritz. Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Heute sind wir mal an der Greenhouse School in Graal-Müritz und ich wollte heute mal einfach ein bisschen das Schulische beleuchten, heute mit Thomas Kampf im Wellenrauschen-Podcast. Freue mich, dass er Zeit gefunden hat, Schulleiter der Greenhouse School in Graal-Müritz. Erstmal, hallo Herr Kampf, schön, dass es geklappt hat.
Einen wunderschönen guten Morgen, ja, ich freue mich auch.
Ich habe mich heute hier schon mehrfach ausgewiesen, wusste ja auch nicht, in Sachen Masern und Impfung, aber das soll auch alles seine Richtigkeit haben, weil es sind einfach besondere Umstände zurzeit, ne?
Also ich bin ja nicht nur Schulleiter, sondern ich fühle mich ja auch so als Leiter eines Kleinkrankenhauses und Testzentrums. Ne, ich habe vorhin schon mal gezeigt, mein Büro ist voller Tests hier und naja, es ist die Zeit gerade, ne?
Das ist die Zeit und hinter uns stapeln sich hier die Test-Kits und dreimal in der Woche wird jetzt getestet, ja, zurzeit.
Ganz genau, ja.
Ja, und die ganze Logistik, die da hinterher hängt, also man hat ja vorher noch mehr logistischen und administrativen Kram, diese ganzen Formulare, ich kenne das von meiner großen Tochter aus der Grundschule, was man ausfüllen muss jetzt als Eltern.
Ja, also wir versuchen es ein bisschen, ich sag mal so normal wie möglich noch Schule zu machen.
Ja.
Also ich habe mich gleich am Anfang entschieden, dass wir die Tests in die Häuslichkeit geben und den Elternhäusern auch vertrauen, sodass die also nicht hier morgens alle sitzen. Ja, und ansonsten haben wir auch so einen Sammelbeleg gemacht, wo dann die Eltern drauf unterschreiben, Test durchgeführt und so.
Ja.
Naja, und ansonsten, klar, Formulare hat man auch als Schulleiter mittlerweile.
Genau.
Na, muss den ganzen Kram dokumentieren, immer wieder geben, wie viele Tests sind raus, wie viel haben wir bekommen und so weiter. Also insofern.
Erzählen Sie mal, wie lange sind Sie jetzt hier schon Schulleiter beziehungsweise generell an der Schule? Ich glaube so 2014, 2015.
Ganz genau.
In dem Dreh und wie ist denn das so, jeden Tag zur Arbeit zu kommen? Ist es so, ja, normaler Job oder ist es vielleicht, weil an der Schule vielleicht auch ein bisschen was anderes ist? Ich meine, es ist auch natürlich viel Alltag, das wissen wir auch. Aber ist es auch immer mal wieder schön zu sagen, Mensch, toll, dass ich an so einer Schule
Schulleiter sein darf.
Ja, ne, selbstverständlich. Ich bin 2014 tatsächlich hierher gekommen, habe dann erst eine Zeit lang hier gearbeitet, eine kurze Zeit, muss ich sagen. Bin dann stellvertretender Schulleiter geworden, habe das 1,5 Jahre gemacht und 2016 habe ich dann die Schulleitung übernommen. Vorher hat die Geschäftsführerin, Frau Pedersen, im Prinzip beides zusammen gehabt, also Geschäftsführung und auch Schulleitung. Und dann haben wir das geteilt und ja, also natürlich ist es auch eine Berufung, Schulleiter zu sein. Das ist mein Traumjob. Lehrer zu sein ist mein Traumjob. Ich liebe die Arbeit mit Kindern und die Arbeit mit Jugendlichen, ohne Frage. Und ja, habe mich dann auch so an meiner alten Schule immer so ein bisschen auch, umgeguckt, was gibt es so für Herausforderungen noch. Habe dann Oberstufenkoordination gemacht, habe dann auch Referendare ausgebildet, dann 1,5 Jahre hier an der Schule stellvertretender Schulleiter. Da bekommt man so mit, wie man Stundenplan baut, Vertretungsstunden, alles so eine Sachen. Ja, und dann Schulleiter. Und die schönste Sache ist, dass ich hier wirklich die Chance auch erhalte, Schule aktiv selbst zu gestalten. Und das ist das, was es ausmacht. Das macht Spaß, immer zu gucken, was sind so neue didaktisch-methodische Wege, immer die Kinder oder die Jugendlichen auch im Fokus zu haben, zu schauen, was bietet Schule für neue Herausforderungen, die Kinder in den Mittelpunkt zu stellen, die Kinder aktiv mit einzubinden, auch in den schulischen Betrieb. Und da brenne ich für, das macht Spaß. Und ich habe ein tolles Kollegium von jung bis alt.
Ja.
Keiner setzt sich hin und sagt, nö, machen wir nicht. Die haben alle irgendwie einen Anteil an dieser Schule.
Die haben Bock.
Die haben Bock, ja, kann man so sagen. Ja. Also auch wenn Eltern hierher kommen und ihre Kinder hier zum Beispiel anmelden, dann sagen sie oft immer, dass sie das Gefühl haben, dass wir uns wirklich für den Job interessieren, dass wir Spaß haben, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten.
Nun ist es ja eine private oder eine freie Schule. Ich weiß gar nicht, wie der richtige Begriff ist.
Schule in freier Trägerschaft,
ja,
wenn man es ganz genau sagt.
Ja, so ist die richtige Bezeichnung. Eine Gesamtschule, ja.
Genau.
Und nun wollen wir heute mit Sicherheit nicht irgendwie ein Bashing für staatliche Schulen betreiben, aber wir wollen mal ein bisschen herausarbeiten, was vielleicht die Unterschiede dann doch sind und wo man vielleicht doch mehr Freiheiten hat. Als Sie an die Schule kamen, was hat Sie da vielleicht von Anfang an begeistert? Gab es vielleicht wirklich diese Freiheiten, sich mehr entfalten zu können, sowohl vielleicht als Lehrer, als Schulleiter dann später, aber auch für die Schüler selbst?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie an einer staatlichen Schule tätig. Also ich habe selbst meine Schule, vor dieser war eine freie Schule, ich habe dort mein Referendariat gemacht, also ich habe immer schon so diese freie Schullandschaft gelebt. Was ich gemerkt habe, war, dass das Team auch vor allen Dingen auch enger zusammenarbeitet, also es hat schon irgendwas auch von Schulfamilie. Freie Schulen sind oft auch klein, also wir sind jetzt hier mit 13 Klassen, so um die 260 Kinder im Prinzip, das ist ein schönes Arbeiten, das macht Spaß. Und also was natürlich schön ist, ich habe auch viele befreundete SchulleiterInnen aus dem staatlichen Bereich und ich glaube, so Finanzierung ist zum Beispiel ein Punkt, der halt sehr schön ist. Wir haben eine Geschäftsführerin hier, die arbeitet 2 Türen weiter. Das heißt, wenn es mal darum geht, eine Ausgabe zu tätigen, wir brauchen meinetwegen noch ein Schuhregal oder irgendwie sowas, dann kann man halt direkt bei der Geschäftsführung anklopfen und sagen, haben wir das Geld, können wir das machen. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ja, ansonsten natürlich, man ist konzeptuell etwas freier. Man wird jetzt nicht bis auf den letzten Platz zum Beispiel in den Klassen zugeballert, sondern man kann entscheiden. Wir haben hier in der Regel so um die 20 Kinder pro Klasse. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo man sagt, da kann man individueller darauf eingehen. Ja. Und natürlich in aller methodischen und didaktischen Seite sind wir auch frei. Das sagt uns im Prinzip das Schulgesetz ja auch, dass wir uns da frei entfalten können. Naja, und da versuchen wir alles rauszuholen, was halt konzeptuell aus so einer Schule rauszuholen ist. Um halt auch ein bisschen anderes Lernen noch anzubieten, also das, was man so das traditionelle Lernen vielleicht
nennt. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Ja. Aber ist es dann möglicherweise, auch wenn Sie jetzt vielleicht nicht den Vergleich zu einer staatlichen Schule haben, die Wege irgendwo ein bisschen kürzer, man muss vielleicht nicht dann nochmal oben anklopfen und nach Fördermitteln beantragen, kann man vielleicht auch, aber wenn man wirklich mal eine Ausgabe tätigt, man will vielleicht einen Klassensatz Tablets anschaffen,
ganz genau,
dann geht man so Frau Pedersen und sagt, wie sieht die Kasse aus, ja?
Richtig.
Ja,
genau, das ist der Weg, ja.
Okay, gut. Vielleicht gucken wir mal noch ein bisschen zurück, auch wenn Sie vielleicht nicht von Anfang an dabei waren, aber Frau Pedersen war ja hier die Mitgründerin, Initiatorin der Greenhouse School. Wie kommt denn überhaupt der Name zustande? Greenhouse School, da kann man sich erstmal nicht so viel drunter vorstellen.
Ja, lustigerweise denken immer alle, die sich an der Greenhouse School anmelden, wir sind so eine ökologische Schule, weil jeder natürlich, die Übersetzung gelingt noch jedem, so Gewächshaus, Treibhaus und dann ist man ganz schnell bei Pflanzen und biologischen Sachen. Das ist es tatsächlich nicht, sondern es geht halt zurück auf diese Idee, Schulen sind Treibhäuser der Zukunft Und da gab es halt vor einigen Zeiten mal so ein Film, der im Prinzip Schulen als Treibhäuser der Zukunft beschrieben hat, um dann halt auch zu gucken, wie kann man also ja Schüler wie Pflänzchen im Prinzip gut gedeihen lassen. Und das war so die grundlegende Idee. Ein bisschen spielt da auch noch die Kompetenzrastermethode mit rein, die wir jetzt auch versuchen wieder zu etablieren. Also wirklich auch an Kompetenzen zu arbeiten. Nicht nur jeder arbeitet für sich, sondern was sind zum Beispiel globale Kompetenzen an einer Schule? Was müssen alle kennen, in allen Fächern anbieten können? Und da also zu gucken, ja, welche Pflänzchen kann man dort sehen? Wie kann man sie am besten bewässern? Welche Lebensbedingungen brauchen sie? Und das ist dann eigentlich eine schöne Metapher. Auch so für ein Schulgebäude, also ein Treibhaus für die Zukunft, ein Treibhaus für vielfältige Arten, Pflanzen, Kinder, ja,
Genau.
Menschen ganz allgemein. Und daher kommt die Idee.
Das ist ein schönes Bild. Und ich habe mir tatsächlich im Vorfeld der Recherche den Film von Reinhard Kahl auf YouTube mal angeguckt. Der ist ja auch auf ihrer Homepage hier abrufbar. Und da ist viel so von Eigenverantwortung, von altersübergreifendem Unterricht die Rede und dass die Kinder ja stärker, ja, einerseits gefordert, aber auch gefördert werden. Das ist immer so ein bisschen Schlagwort. Aber wie kann man das mal so plastisch machen im Unterricht? Ist es tatsächlich vielleicht auch ein bisschen anders? Ist es auch noch Frontalunterricht oder ist es sehr aufgebrochen und ja, ich sag mal, offener und freier?
Also eine sehr interessante Frage, die man immer so bei Weiterbildung oft gestellt bekommt, gerade jetzt in Bezug auf die neuen Methoden, ist, wie hoch ist eigentlich der Prozentanteil der Mitbestimmung von Kindern am Unterricht?
Ja.
Und da kann man letztendlich zwischen 0%, also ich gebe alles vor, und vielleicht einer hohen Prozentzahl, dass also man Kinder auch mal fragt, was interessiert euch an diesem Thema, was würdet ihr gern machen? Oder auch Möglichkeiten halt anzubieten, zu sagen, ihr könnt euch dort mal ein bisschen spezialisieren, ein bisschen Recherche betreiben. Also ich will den guten alten Frontalunterricht gar nicht in Abrede stellen. Also den gibt es hier auch noch und der ist für bestimmte Unterrichtsphasen auch einfach sehr effizient und gut. Ja, deswegen wird er auch weiterhin auch bei uns Bestandteil sein. Aber wir versuchen natürlich auch durch andere Formen einfach noch andere Kanäle auch zu öffnen. Wir haben sehr viele Lernertypen, auch in einer Schule, SchülerInnen, die ganz verschiedene Zugänge zum Unterricht haben und deswegen versuchen wir diese auch alle zu bedienen. Ja, das kann also losgehen, dass wir natürlich so individuelle Lernzeiten zum Beispiel haben, wo die Kinder zum Beispiel aus den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch selbst entscheiden können, woran arbeite ich heute? Also ein bisschen wie eine Lernwerkstatt oder ein Lernbüro, das sind so andere Begriffe dafür. Damit prägen wir zum Beispiel, dass Kinder lernen, eigenes Zeitmanagement zu betreiben, Dinge auch auszuwählen, Verantwortung, sich selbst einzuschätzen, wie lange brauche ich für bestimmte Aufgabentypen. Wir haben natürlich auch noch offene Angebote oder jetzt nach den Winterferien sogar auch noch Mittagsangebote, wo man einfach interessengebunden hingehen kann, ohne Zensurendruck. Man lernt die Lehrkräfte einfach nochmal auf einer anderen Ebene kennen. Ob ich jetzt zum Beispiel mit denen mal Schach spiele, weil ich gerne Schach spiele, oder ich gehe nochmal zur Schülerband, weil ich gerne Lust habe, einfach Musik zu machen und solche Dinge. Das heißt, wir haben den herkömmlichen Unterricht. Auch in diesem Unterricht versuchen wir natürlich durch verschiedene Sozialformen, durch einen hohen Grad der Digitalisierung zum Beispiel auch interessante Lernangebote zu schaffen. Nicht Digitalisierung zum Selbstzweck, so nach dem Motto, wir haben es, toll, ja, sondern auch wirklich sinnvoll in jeden Unterricht einzubauen. Naja, und dann sind wir natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, gehindert auch durch unsere räumliche Situation. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, schön wäre es natürlich, wenn wir hier noch viele große Bereiche hätten. Das haben wir nicht. Aber wir holen viel raus. Wir haben zum Beispiel jetzt einen biologischen Klassenraum draußen, also einen grünen Klassenraum, grünes Klassenzimmer etabliert. Auch im Rahmen unserer Hundeschule zum Beispiel drüben kleinen Hundetrainingsplatz. Wir haben jetzt das alte Schulgartengebäude reaktiviert mit Hilfe der Gemeinde, die uns da auch sehr gut unterstützt hat, sodass wir auch ein bisschen rauskommen, so aus dem herkömmlichen Klassenraum. Ja, also das sind so die Herangehensweisen.
Ja, also ganz viele bunte, also verschiedene Punkte. Noch einmal nachgefragt. Es gibt ja auch das Jena-Plan-Konzept, was ja zum Beispiel die Jena-Plan-Schule in Rostock auch verfolgt. Gibt es das hier auch, dass beispielsweise Erstklässler nicht, ist ja keine Grundschule, die Grundschule ist ja hier unten mit drin,
Genau.
aber dass sozusagen klassenübergreifend gearbeitet wird, oder ist das hier nicht so?
Also der Unterricht findet ganz normal in Jahrgangsstufen statt, aber wir haben auch klassenübergreifende Projekte.
Ah, okay.
Im Augenblick ist es ja so, das werden Sie sicherlich gehört haben, wir haben ja im Augenblick diese durch Corona bedingten definierten Lerngruppen. Das heißt, wir sind im Augenblick daran gehindert, über zwei Klassen hinaus Angebote zu machen. Also wir haben diese definierten Lerngruppen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ja.
Wir bieten trotzdem offene Angebote an, aber halt leider dann immer nur für diese gebundenen Jahrgangsstufen. Vor Corona und hoffentlich irgendwann nach dieser ganzen Pandemiesituation werden diese Angebote wieder für alle geöffnet werden, die Interesse haben. Also wir haben zum Beispiel dienstags hier immer so ein Karaoke-Angebot. Ja, da kommen jetzt immer die Lütten, aber wir haben auch gute Sängerinnen, Sänger auch in der 7., 8. Klasse, die sonst auch immer dazukommen. Ja, ja, und deswegen hoffe ich bald darauf, dass man wieder diese Lerngruppenbindung aufgeben kann und dann werden auch die Angebote wieder für ja, alle im Prinzip zur Verfügung stehen.
Und das schafft doch so ein besonderes Verhältnis in der gesamten Schule unter der Schülerschaft und Lehrerschaft, dass man einfach vielleicht auch einen Tick enger zusammen ist, als wenn man jetzt sagen wir mal 7 Stunden Frontalunterricht hat, danach nach Hause geht, jeder geht in seinen Sportverein oder Freizeit, wo auch immer. Ist das jetzt eine Ganztagsschule, dass man sagt, quasi klassisch bis auch nachmittags alles gewährleistet oder sind einfach die offenen Angebote da?
Also wir sind eine Ganztagsschule, auf jeden Fall, ein bisschen, was heißt ein bisschen, eingeschränkt natürlich durch die Fahrzeiten des öffentlichen Nahverkehrs. Es kommen nicht allzu viele Kinder direkt aus dem Ort, es kommen einige, aber wir haben wirklich Anreisezeiten mittlerweile von auch 1,5 Stunden, ja, die einige auf sich nehmen, um wirklich hier an die Schule zu kommen. Aber trotzdem, wir haben uns dann die Fahrpläne der Züge und Busse im Prinzip als Grundlage gelegt und geguckt, wie bringen wir dort unsere 7-8 Stunden jeden Tag im Prinzip unter. Und in dieser Zeit versuchen wir dann auch, diese offenen Angebote zum Beispiel zu etablieren, sodass wer wirklich Lust hat, da auch gerne hierbleiben kann. Und wie Sie es auch schon richtig sagten, ich glaube, wenn man an so einer kleinen privaten kleinen Schule arbeiten möchte, dann muss man von vornherein wissen, dass man auch ein bisschen dichter auch mit den Kindern im Prinzip ja interagiert, dass man auch manchmal einfach kleine Gruppen hat, das ein bisschen familiärer zugeht. Aber ich glaube, das schafft auch so eine schöne Vertrauensbasis. Und die erlebe ich halt auch hier als Schulleiter. Ne? Man könnte ja denken, hier der Schulleiter lebt so als letztes Büro, da kommt nie aber einer rein. Aber heute Morgen war ein ganz süßes Beispiel, hat mir eine Fünftklässlerin eine E-Mail geschrieben und hat mich ganz lieb gebeten, ob ich ihr mal 4 Bilder für ihren Biologievortrag ausdrucken könnte. Ja, und das finde ich schön, dass so der Schulleiter nicht so gottesgleich da irgendwo herrscht in der Schule, sondern dass auch die Lütten hier einfach mal reinkommen und sagen, Mensch, ich möchte mich mal anvertrauen oder ich habe da ein Problem oder so. Und das mag ich einfach an dieser kleinen Schule so. Ne? Also wirklich eine kleine Schulfamilie, man grüßt sich, man kennt sich, jeder kennt jeden. Ja, ich kenne fast alle beim Namen. Fast, ja.
Das testen wir nochmal.
Ja, ja, gut. Ja, aber ansonsten mag ich das halt sehr. Das ist auch eine Sache, die ich durchaus mit zu den ersten Fragen da auch mit zuzählen könnte, zu sagen, warum ist man hier Schulleiter, warum bin ich gerne Lehrer auch an einer freien Schule?
Ja, schön. Und wie ich las oder hörte, ist die Schule ja zwar klein, aber sie wächst stetig. Das heißt, die Anmeldezahlen sind gut oder steigen. Ja. Wie ist denn so die Resonanz der Eltern und wie sind denn so die Aussagen der Eltern? Warum melden vielleicht möglicherweise viele Eltern immer mehr ihre Kinder vielleicht nicht nur hier, sondern generell in Schulen in freier Trägerschaft an und wollen vielleicht ihre Kinder auch gut aufgehoben wissen und nehmen dafür dann eben auch weite Fahrtwege in Kauf?
Ja. Also das ist immer sehr spannend. Ich führe hier mit jedem Elternhaus und mit den Kindern immer so Anmeldegespräche auch. Die kommen also immer hier in dieses Büro, in dem wir heute auch sitzen, mit hinein. Und ich bin natürlich immer neugierig. Ich frage dann, na, wie sind sie denn auf uns gekommen? Und das meiste ist wirklich so diese dörfliche Gemeinschaft. Ich polarisiere jetzt mal ein bisschen. Ist halt ein Kind an einer Schule und daneben wohnen also Eltern, die ihr Kind hier haben, die treffen sich abends zum Grillen und erzählen so ein bisschen, wie geht's in deinem Kind an der Schule, wie geht's in unserem Kind. Und da kommt zum Beispiel Interesse. Ja, und dann sagen die, ja, dann wollen die sich die Schule mal angucken. Wir haben jetzt auch versucht, in der Pandemiesituation auch wirklich Tage der offenen Tür zu machen. Wir haben einen Tag der offenen digitalen Tür gemacht, um wirklich immer nach außen zu tragen, was machen wir hier eigentlich. Naja, und dann sind's auch die Kinder letztendlich. Denn gerade beim Tag der offenen Tür zum Beispiel sage ich auch den Eltern, kommen Sie hierher, fragen Sie die Kinder. Fragen Sie doch einfach die Kinder, ist das hier eine gute Schule? Kann man hierher gehen? Denn das sind diejenigen, die meistens unverblümt auch wirklich gerade heraussagen, ob so ist. Na, da können wir Erwachsenen Vorträge halten und ja, unsere Konzepte die vorstellen. Die sagen
ehrlich.
Ja. Ja, die sagen das wirklich ehrlich. Ansonsten glaube ich, ist es die, was Sie am Anfang ja auch schon sagten, eingangs, dass wir, glaube ich, eine ganz gute ja, mediale Präsenz zeigen, dass wir viel aus unserem Unterrichtsalltag, aber auch Schulalltag zeigen, sowohl als auf unserer Homepage, aber auch Facebook oder Instagram oder sowas, dass wir das auch bedienen.
Auch mal ein Zeitungsartikel,
genau. Oder wir posten hier oder geben auch mal Sachen zum Beispiel hier an den Gemeindekurier, dass wir auch gucken, dass die Leute hier aus Graal-Müritz auch erfahren, was wir an der Schule machen. Ja, und ich glaube, das ist so der Grund. Und wir haben tatsächlich für die nächsten 3-4 Jahre volle Klassen, also wir fangen immer mit 2 fünften Klassen an, insgesamt 40 Kindern in 2 20er Lerngruppen. Und ja, es ist Wahnsinn. Also wir hatten jetzt, ich glaube, vorgestern die erste Anmeldung für 2028/29. Da habe ich mich schon gefragt, bin ich ja schon in Rente? Nein, natürlich nicht. Aber es ist Wahnsinn, ne? Also da kommen die gerade in die Grundschule oder sind noch in der Kindergartengruppe und dann rufen Eltern schon an und sagen, wir würden uns gerne einen Platz hier sichern. Und das macht mich stolz. Und das ist natürlich auch dank der Arbeit des gesamten Teams. Ja, also das gebe ich, da bin ich nicht alleine derjenige. Ja, ich bin zwar jemand, der immer gerne motiviert und sagt, wir machen das, aber da ist auch ein Kollegium dahinter, da sind auch andere MitarbeiterInnen dahinter, die also maßgeblich dafür wirklich ja auch Dank verdienen, dass dieser Ruf so ist. Und ja, ich kann es bejahen. Ich sag mal so ein bisschen ausgehend von unserem Umgang mit der Pandemiesituation, den Lockdowns. Da haben viele gemerkt, ist es noch die Kopie, die nach Hause geht oder ist es wirklich digitaler Unterricht? Und da haben wir, glaube ich, auch ja, sehr viele Jugendliche auch als so als Quereinsteigende, sage ich mal, bei uns an die Schule bekommen. Ja, und dann ging das so lockerflockig weiter mit den Fünften. Also ich bin da sehr, sehr stolz drauf.
Ja, sehr schön. Und wir wollen das an der Stelle natürlich auch nicht verschweigen, was natürlich man sich denken kann bei einer Schule in privater Trägerschaft, dass es auch ja Schulgeld gezahlt werden muss, Gebühren gibt. Aber, und ich habe mich da auch jetzt im Vorfeld natürlich mal informiert, weil mich das einfach auch mal natürlich als Papa interessiert hat, das ist nicht so, jedenfalls aus meiner Sicht, so viel, wie man sich vielleicht denken könnte. Und es ist vor allen Dingen gehaltsabhängig der Eltern, ja, es ist lohnabhängig, dass da eine Staffelung erfolgt und man ja den Eltern da irgendwo auch entgegenkommt.
Ganz genau, richtig. Also ich glaube, man kann die Summe ja auch ganz offen sagen, sie ist ja auch bei uns im Netz zu lesen. Also die Eltern bezahlen bei uns 180 Euro als Maximalbeitrag im Monat. Aber wie Sie auch schon sagten, das kann man bei uns auch schön auf der Homepage unter Dokumente, da gibt es die Schulgeldordnung ganz transparent und da gibt es halt diese eben angesprochene soziale Staffelung, sodass also, wenn jemand also nicht so viel Geld im Monat zur Verfügung hat, dass dann der Beitrag bis auf 90 Euro gesenkt werden kann. Und wir wollen halt auch als Schule in freier Trägerschaft trotzdem nicht so eine elitäre Schule sein. Also wir sind keine Schule, bei der morgens hier die Mercedes und BMWs und Audis vorfahren und die beschlüpften Eltern, sage ich mal, ihre Kinder jetzt aussteigen lassen, sondern wir haben auch Kinder, die zum Beispiel über ein Bildungspaket bei uns an der Schule sind, also auch den verschiedensten sozialen Schichten. Und das ist ja auch dieses integrierte Gesamtschulprinzip, also nicht nur Schulform, sondern natürlich auch ganz, ganz ja verschiedene Kinder aus verschiedenen ja Hintergründen, sage ich mal. Und das macht ja auch Schule aus.
Ne? Das also, ist doch wichtig, dass es da eine Mischung ist und nicht, genau, sagen wir mal, so wie man das manchmal im Fernsehen so sieht, das gibt es sicherlich auch in Deutschland, keine Frage, aber so ein elitärer Kreis von Rechtsanwaltskindern. Entschuldigung, ja, aber...
alles gut, ja. Die Schulen haben einfach auch ihre Legitimation, alles ist gut. Aber ich finde es halt auch nochmal ganz explizit zu sagen, freie Schulen sind halt nicht nur Lernorte für die reiche Bildungsbürgerschaft, sage ich mal, sondern... wir wollen, dass auch jeder bei uns hier gerne zur Schule geht. Wir freuen uns über jedes Graal-Müritzer Kind. Und das ist auch schön, das ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen. Sie sagten vorhin schon, wir haben die Grundschule hier im Haus, eine staatliche Grundschule von der 1. bis zur 4. Klasse. Und das ist eine super Zusammenarbeit, die möchte ich auch erwähnen. Also ich glaube, man kann schon sagen, ich bin mit der Schulleiterin auch wirklich befreundet. Und wir versuchen auch zu gucken, was macht ihr für Angebote, was machen wir. Manchmal machen wir gemeinsame Angebote oder solche Dinge. Ich darf auch mal rübergehen und Werbung machen dort in den 4. Klassen oder 3. Klassen. Und wir haben immer mehr Kinder, die auch wirklich aus der staatlichen Grundschule in die freie weiterführende Schule übergehen. Das ist, glaube ich, eine schöne Sache. Ist das gleiche Gebäude, der gleiche Ort. Ja. Ich finde das fantastisch.
Ja, und das zeigt ja, dass das zusammen auch funktionieren kann. Also es ist zwar getrennt irgendwo, aber es ist in einem Haus. Ganz und genau, dass da auch trotzdem Synergien entstehen.
Auf jeden
Fall. Das trotzdem funktioniert. Und das eine muss das andere nicht ausschließen, vor allem.
Ganz genau, richtig. Deswegen also solange ich arbeite, ich möchte eigentlich auch gar nicht dieses immer, es wird immer so polarisiert, staatliche Schule, freie Schule. Letztendlich arbeiten dort überall Lehrkräfte, die das eigentlich mal gewählt haben, weil wir gerne mit Kindern zusammenarbeiten wollen. Und wie gesagt, wir haben so eine schöne kleine Schulleiter-WhatsApp-Gruppe, ich liebe die, gerade in diesen Pandemiezeiten, ne? Wenn dann die ganzen Hinweisschreiben kommen und dann sag mal, wie hast du das verstanden, wie macht ihr das an der Schule? Megamäßig, ja, und ich finde es toll, dass es jetzt auch mittlerweile da wirklich eine Generation auch gibt an SchulleiterInnen, die im Prinzip ja nicht mehr in diesem Kontext staatliche, freie Schule, sondern wir arbeiten für Kinder, wir arbeiten für Jugendliche, wir wollen Bildung interessant machen und das können beiderlei Systeme hervorragend leisten auch.
Und jetzt zur Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Wenn du das besondere Geschenk für einen besonderen Menschen suchst, bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker Doberaner Straße 160 genau richtig. Ob Rostocker 7-Kräuter-Gin nach eigener Rezeptur, handgedrechselte Lampen von der Müritz oder eine feine Auswahl an Naturkosmetik made in Rostock. Im Wunscherfüller findest du ausgefallene Geschenke, die deine Liebsten begeistern. Zum Valentinstag gibt es für Hörer dieser Podcast-Folge ein besonderes Angebot. Wenn du bis zum 14. Februar 2022 im Online-Shop unter www.diewunscherfüller.de einkaufst, profitierst du von einem exklusiven Preisnachlass. Gib beim Bezahlvorgang einfach den Gutscheincode Wellenrauschen ein und du erhältst 10% Rabatt auf alle Produkte. Und wenn du möchtest, kannst du sogar deine Online-Bestellung im Laden fertig geschenkverpackt abholen. Also, komm in den Wunscherfüller, finde deine schönsten Geschenke und unterstütze den regionalen Einzelhandel.
Also ist schön, dass man sich da nicht gegenseitig ausschließt, sondern da irgendwo auch gemeinsame Punkte einfach findet. Ja. Und vielleicht sind ja die Abstände nicht so groß, das kann ich natürlich schwer beurteilen oder weil wir jetzt hier keinen haben aus der staatlichen Schule, der dazu was sagen kann, weil ich glaube, da bewegt sich auch viel.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, aber vielleicht mitunter langsamer, das weiß ich eben nicht. Das hängt immer von den Mitteln ab und
wie ganz viel genau, richtig.
Ja, wie viel zur Verfügung steht. Dann lassen Sie uns nochmal kurz auf das leidige Thema, was uns ja alle nun mal jetzt beschäftigt, weil es mich natürlich auch interessiert, wie Sie der Corona-Pandemie am Anfang begegnet sind. Wir hatten ja den ersten Lockdown, wo wir auch erstmal alle zu Hause saßen, die Kinder wurden auch alle nach Hause geschickt, alles komplett runtergefahren wurde. Wie haben Sie als Schulleiter, als Schule unmittelbar darauf dann reagiert? Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir drüber sprechen müssen, weil es ging recht schnell.
Ja, das stimmt. Ich glaube, gestern oder vorgestern war in den Nachrichten 2-jähriges Jubiläum in Anführungsstrichen. Ja, der erste Corona-Fall, meine Güte, also ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben alle erst gedacht, das kommt hier nicht her. Und dann war es da und dann war es ganz schnell da. Ja, wir haben hier noch, ich weiß noch, es war Freitag, der 13.2020. Da saßen wir hier alle noch im Büro und haben gedacht, meine Güte, jetzt kommt das jetzt. Und dann auf einmal kam übers Wochenende dann wirklich der Lockdown und am Montag waren die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern komplett zu. Und dann haben wir natürlich das Gleiche erstmal gemacht, was irgendwie alle gemacht haben, nämlich wir haben irgendwie versucht, die Kinder irgendwie, was machen wir? Also wie bekommen wir Materialien nach Hause? Und damals gab es überhaupt kein Cloud-System oder irgendetwas. Ja, auch dieses Mecklenburg-Vorpommern-System It's Learning kam ja erst viel, viel, viel später. Und wir haben uns am Montag nochmal getroffen und ich habe einen Kollegen hier an der Schule, der macht den ganzen IT-Bereich wirklich auch so mit einer, ja, passionierten Hingabe, muss ich sagen. Und dann habe ich gesagt, du musst jetzt übers Wochenende irgendein Cloud-System finden, auf dem wir jetzt Lehrmaterialien verteilen können. Und das haben wir gefunden. Ja, über einen Privatanbieter erstmal. Und ab Dienstag sozusagen nach diesem ersten Lockdown hatten wir schon eine noch nicht ganz ausgereifte, aber eine schöne Lernplattform. Und dann ging das erstmal so ein Weilchen und dann haben wir aber festgestellt, so nach ein paar Wochen, also Ostern dann 2020, das ist total unbefriedigend. Und dann kamen ja auch so die ersten Mediensachen so nach dem Motto, SchülerInnen bekommen am Sonntagabend immense Kopiestapel, haben dann eine Woche Zeit, haben keine Struktur und am Freitag müssen sie den Kram irgendwie abgeben, keinen Kontakt zu den Lehrkräften und so weiter und so fort. Und das war für alle Parteien total unzufrieden. Oder nicht befriedigend. Und dann haben wir eigentlich einen mutigen Schritt gewagt. Wir haben gesagt, okay, dann müssen wir zu dem wieder zurück, was alle irgendwie gewohnt sind. Und das ist Unterricht nach einem Stundenplan. Und dann haben wir gesagt, gut, das Medium Präsenz gibt es im Augenblick nicht. Also muss es das Medium Videokonferenz sein. Und dann haben wir uns eine neue Cloud gesucht, die auch von Anfang an schon ein Videokonferenz-Tool implementiert hatte. Wir haben unsere Kurse angelegt und dann haben wir Unterricht nach Stundenplan gemacht, digital. Also die Kinder sind morgens aufgestanden, mussten sich, ich sag mal, das klingt ein bisschen beschönigt, dann vor den PC setzen, PC anschalten. Wenn die Infrastruktur eine gute Internetverbindung hergab, dann hat es funktioniert. Wir haben deswegen diese Videoübertragung seitens der SchülerInnen erstmal rausgelassen, damit wir auch ein bisschen diese Datenbandbreite schonen. Und wir als Lehrkräfte, also ich habe gesagt, ich erwarte von euch, das Minimum ist, ihr nehmt euch irgendwie ein Tablet mit in euren Unterricht, schaltet die Kamera an, startet die Videokonferenz und richtet die Kamera auf die Tafel und macht Unterricht. Das war das Minimum. Und dann kam natürlich mit der Zeit, haben wir uns dann auch mit den digitalen Möglichkeiten dieses Videokonferenz-Tools auseinandergesetzt. Das ging dann also wirklich erstmal los mit geteilter Bildschirm oder eine Tafel, auf die alle dann schreiben konnten und auf einmal Gruppenarbeiten mit verschiedenen Gruppenräumen und so weiter und so fort. Und ja, dann sind wir so Stück für Stück in dieses Medienformat eingestiegen. Und selbst, wir haben da auch so beim NDR mal vor einem Jahr, glaube ich, so einen schönen Beitrag gemacht, wo wir das auch mal gezeigt haben. Ja, so zwischen Genie und Wahnsinn. Unser Sportlehrer tanzte dann da oder turnte vor der Kamera. Unser Musiklehrer mit seiner Bassgitarre sitzt vor der Kamera und versucht den Kindern irgendwas beizubringen. Man darf das jetzt nicht zu schön sehen. Sozial ist da ganz viel kaputt gegangen bis heute. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das werden wir auch noch weiterhin spüren. Aber wir haben zumindest sagen können, das Angebot war da. Wir haben auch Kinder zu Hause verloren. Einige haben sich eingeloggt und sind einkaufen gegangen oder sowas. Ne? Sie waren ja da und dann hat man gesagt, na, wer kann mal antworten und nur zwei Sprachen mit einem. Das muss man auch ehrlich
auch zugeben. Also natürlich, dass da auch Stolpersteine waren.
Ganz genau.
Und da nicht alles rosig von Anfang an und alle 20 Schüler waren anwesend. Und,
genau.
Das ist ja vollkommen klar. Ja. Mich würde in dem Zusammenhang nochmal interessieren, wie denn die Lehrkräfte damit gewachsen sind. Waren denn von Anfang an alle auf einem Stand medial oder mussten
auf keinen
die
Fall.
Auf keinen die Fall. Mussten ja, glaube ich, auch erstmal alle reinwachsen.
Ja, natürlich. Also als ich das dann angekündigt hatte, ich habe dann ziemlich frech gesagt, ich erwarte von euch dann ab morgen Videokonferenzunterricht. Also einige haben wirklich schlaflose Nächte gehabt. Ne? Also, aber da möchte ich gar nicht mal so sagen, dass es auf so eine Altersklasse auch zu reduzieren ist. Man sagt ja immer ganz schnell, die Älteren haben da mit Digitalisierung nichts am Hut. Überhaupt nicht. Also der Kollege, den ich erwähnt habe, der hat dann so eine kleinen fünfminütigen kleinen Übungsvideos gemacht und hat die dann auch online zur Verfügung gestellt, sodass unsere Lehrkräfte also auch schauen konnten, was bedeutet eigentlich diese Taste dort im Videokonferenz-Tool oder wie starte ich das überhaupt? Wie kann ich dann so ein interaktives Tafelbild machen oder sowas? Und damit sind die wirklich gewachsen. Aber was ich total toll toll finde und deswegen nochmal Dank an mein Kollegium, dass sie alle sich damit auseinandergesetzt haben. Keiner hat gesagt, ich mache das nicht. Keiner hat sich verweigert, sondern sie sind alle in den Unterricht reingegangen und haben da entweder wirklich, das war herrlich, denn man ging durchs Schulgebäude, hörte Lehrerstimmen unterrichten und kein Kind war da. Gruselig. Ne? Und dann ging man rein in den Raum und dann stand da ein Stuhl auf dem ersten Tisch, darauf stand ein iPad, Kamera auf die Tafel gerichtet und dahinter ein einsamer Lehrer, der also Unterricht gab. Ne? Aber es ist toll, dass wir das hinbekommen haben.
Ja, aber man muss auch tatsächlich sagen, Grundvoraussetzung war natürlich von der Schule aus eine gute Internetverbindung, eine entsprechende Bandbreite, die zur Verfügung. Und ich habe mir erzählen lassen, dass die Greenhouse School eine der wenigen hier in Graal-Müritz ist, die natürlich diese, glücklicherweise, diese Voraussetzungen geschaffen hat. Ist das so, dass es hier Breitband oder eine gute
Nein.
Anlage gibt?
Nein. Nein, tatsächlich nicht. Also wir müssen einem Elternhaus dafür danken. Ein Elternhaus hat hier im Ort einen Campingplatz und die haben einen eigenen Sendemast. Und der Vater hat seine Kinder hier an der Schule und hat gesagt, pass auf Leute, meine Hochzeit ist im Prinzip der Sommer, da habt ihr Ferien. In der anderen Zeit und auch pandemiebedingt wird mein Sendemast gerade nicht wirklich viel benutzt. Deswegen haben wir eine von ihm gestellte Richtfunkstrecke von diesem Sendemast hier auf das Schulgebäude bekommen. Und was ich auch toll fand, er hat gesagt, ich starte nicht nur euch als freie Schule aus, sondern wir legen natürlich auch ein Kabel rüber zur staatlichen Grundschule. Also haben beide davon irgendwie Super. Partizipiert und Yeah. das finde ich toll. Und dann hatten wir eine einigermaßen stabile Verbindung, aber es war auch nicht ganz so schlimm, denn letztendlich arbeiteten ja auch nur die Lehrkräfte erstmal hier. Ja, es waren ja keine SchülerInnen irgendwie im Netz und dann hat das ganz gut funktioniert, aber es war natürlich viel, viel besser als das gute alte Kupferkabel, sage ich mal. Das war natürlich nicht möglich. Die erste Zeit weiß ich noch, meine Güte. Also da habe ich immer von zu Hause versucht, eine Videokonferenz zu starten und so eine Art Lehrerdienstberatung zu machen. Vier Gesichter waren noch flüssig, ab dem fünften mit Zuckung und der sechste kam nicht mehr rein. Also da gibt es natürlich auch Grenzen.
Ja. Aber es ist, sagen wir mal, für den Standort hier, weil ich kenne das aus Karl-Müritz von früher, als der Campingplatz das nämlich noch nicht hatte, ja, da hatte ich nicht mal Handynetz. Also man kommt an den Eingang des Camps, deswegen habe ich mir das neulich mal erzählen lassen, dass dort jetzt natürlich in erster Linie für die Urlauber ursprünglich gedacht,
ganz genau,
die da auch in Ruhe ihr Fernsehen gucken können oder ihr Streaming gucken, ja, können, dass er da eine große Bandbreite zur Verfügung hat und sich extra dafür so ein Mast
richtig,
hat,
genau,
errichten lassen. Aber dass er das dann der Schule zur Verfügung stellt, ist ja, ja, ein Glücksfall, kann, genau, man sagen.
Und jetzt haben wir noch eine Möglichkeit gefunden, über den lokalen Stromanbieter, mhm, eine Hochgeschwindigkeitsleitung zu bekommen, die jetzt gerade so in der Etablierung ist, sodass wir dann also im Prinzip dann ganz dickes Dankeschön dann in Richtung Campingplatz senden können und jetzt dann versuchen, sozusagen dann auf eine, ja, ich sag mal, stabilere und auch für die Zukunft sichere Verbindung dann auch zu setzen.
Ja, bei allen negativen Auswirkungen, die wir ja bis heute immer noch spüren und die wahrscheinlich ja leider noch ein paar Wochen, Monate, wir wissen es alle nicht, anhalten werden, Stichwort soziale Entfremdung, eine gewisse Distanz einfach, die nicht nur räumlich da ist, sondern einfach auch schon durch die Masken. Wir haben uns vorhin über die Masken, dass man teilweise ja die Schüler, die neu jetzt dazukommen, noch nicht einmal ohne Maske gesehen hat, ja, überspitzt gesagt. Und welche positiven Dinge können aber vielleicht die Lehrer jetzt aus dieser Sache mitnehmen? Ich glaube, sie haben erstmal in erster Linie viel gelernt über neue Medien nochmal, über Formen des sogenannten Distanzunterrichts, das ist ein schlimmes Wort, aber es ist ja so, dass man dann vielleicht auch viele Dinge künftig kombinieren kann. Also, dass man das Positive rausnimmt und dann vielleicht mit in die Zeit nach der Pandemie nimmt.
Irgendwie, ja, so. Ich sag mal, ein Vorteil, den wir zum Beispiel jetzt im Präsenzunterricht einfach ganz ad hoc machen können, ist, wir haben ja zum Beispiel jetzt auch hier an der Schule mal wieder ab und zu mal einen Corona-positiven Fall. Oder wir haben Kontaktpersonen, die dann also im Prinzip zu Hause in Quarantäne sitzen. Aber ich blende jetzt mal den ganzen Corona-Fall aus, nehme ein anderes Beispiel. Ein Kind hat einen komplizierten Splitterbruch, war im Krankenhaus, kommt wieder nach Hause, kann noch nicht zur Schule, ist aber gesund in dem Sinne, das Bein muss ausheilen. Und dann haben wir halt die Möglichkeit, wirklich zu sagen, wir schalten den digital zum Unterricht zu. Und das kann jetzt jeder ganz ohne weiteres. Ja, also das heute auch wieder, auch in meinem Unterricht wird das heute Nachmittag zum Beispiel sein. Ich habe gerade zwei Kinder zu Hause, die also Corona-positiv sind. Und ihnen geht es aber so den Umständen entsprechend gut. Und sie wollen sich natürlich auch vorbereiten, den Anschluss nicht verlieren.
Dabei sein, ja.
Und dann teile ich meinen Bildschirm ganz einfach und sie sind dabei. Sie können hören, sie können auch in Aktion treten. Sowas zum Beispiel. Aber auch das Cloud-System, also dieser Online-Speicherort. Und jetzt gibt es ja seit einigen Jahren dieses Fach auch Informatik, Schrägstrich, und jetzt kommt eigentlich der wichtigere Punkt, Medienbildung. Und den haben wir hier auch natürlich an der Schule. Und da werden die Kinder wirklich erstmal vorbereitet. Und das Essentielle für mich ist immer, wie schreibe ich eine E-Mail? Wie sende ich einen Anhang? Wie kreiere ich zum Beispiel ein PDF? Aber wie lade ich auch Sachen in meine Cloud hoch und aus der Cloud wieder runter? Und die Cloud ist eine wunderbare Sache. Die Kinder machen zu Hause ihre Hausaufgaben, laden die in die Cloud hoch. Sie können sie hier wieder aus der Cloud runterladen. Man hat nicht mehr diese Abhängigkeit, oh Gott, auf welchem Gerät habe ich das jetzt gespeichert, sondern man kann von verschiedenen Speicherorten, Handy, Tablet, PC, also auf diese Cloud zugreifen. Keiner von unseren Eltern zu Hause braucht eine Software dafür.
Ja.
Das Einzige ist, ich brauche einfach einen Browser und eine Internetverbindung, gut, die muss man aber irgendwie jetzt mittlerweile auch voraussetzen dürfen, sage ich mal, in dieser ganzen digitalen Welt. Und das geht mittlerweile auch auf dem Land. Ich wohne auch mitten auf dem Land. Wir haben jetzt auch Glasfaser bekommen. Wunderbar.
Top.
Herrlich. Genau. Elf Häuser und Glasfaser. Ne?
Ja.
Aber das sind so die positiven Aspekte. Und ich habe immer ganz deutlich gesagt, auch wenn der Lockdown vorbei ist, wollen wir die digitalen Medien und diese ganzen Möglichkeiten, die wir natürlich im Crashkurs dann 2020 lernen mussten, auch weiterhin benutzen. Und das machen heute auch ganz, ganz viele. Es gibt mittlerweile ja auch, ich denke mal, auch nochmal gepusht durch die ganze Corona-Situation, digitale Lehrwerke. Ich liebe das. Ich bringe die vorne mit dem Beamer an die Tafel. Ja, die Kinder gucken in ihr haptisch anfassbares Buch. Also das haben wir natürlich auch. Aber sie können an der Tafel mitverfolgen, wo sind wir. Ja, ich kann dort auch Videos gleich mit zeigen und so weiter und so fort. Genial. Und wenn jemand krank ist, lade ich das in die Cloud hoch, dann kann der sich das zu Hause angucken oder er ist aktiv mit dabei, zum Beispiel, indem ich sage, okay, ich mache heute eine Videokonferenz gleichzeitig. Und das mussten wir ja auch, als diese geteilten Lerngruppen damals im Lockdown waren, habe ich das auch abgelehnt zu sagen, wir unterrichten die eine Hälfte jetzt hier und die andere hat nichts zu Hause und die muss dann irgendwie Arbeitsmaterial bekommen. Nein, wir haben Hybridunterricht gemacht. Mhm. Kamera an oder Bildschirm geteilt. Und zu gleicher Zeit fand Unterricht statt. Gruppe A hier, Gruppe B zu Hause im Online-Lernen. Und das sind so Erfahrungen, also ich glaube, die werden uns begleiten, auch für die nächste Zeit. Also, ich hoffe es.
Wenn wir was mitnehmen, dann das. Und ich würde noch mal ein bisschen beim Stichwort Digitalisierung, Medienbildung, das ist noch mal ein wichtiger Punkt. Also ich habe gerade mal, als Sie so gerade so erzählt haben, zurückgeblickt zu meiner Schulzeit, so Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er, habe ich dann Abi gemacht. Da gab es auch schon Informatikunterricht, der sah aber ein bisschen anders aus.
PC-Raum und so, ne?
Ja, genau. Und da irgendwelche komischen Programmiersprachen oder ganz ich weiß nicht. Ja.
QBasic und Turbo Pascal.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und, ich erinnere mich
gut. Da kam irgendwie gar kein Spaß auf, aber das ist heute anders. Ich glaube, heute geht alles ineinander über. Wir leben in einer digitalen Welt. Die Kids wachsen damit auf, die gehen damit ganz anders um. Aber ich glaube dennoch, dass der Punkt Medienbildung, weil Sie vorhin sagten, eine E-Mail schreiben, ein PDF runterladen, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber eben auch mit Stichwort soziale Medien umgehen, kritischer umgehen, Stichwort
Fall.
Mobbing in sozialen Medien. Ja. Sind das so Punkte, die jetzt, ich glaube, Sie hatten mir erzählt, dass es auch eine Medienpädagogin hier an der Schule gibt, die immer mal wieder auch, vielleicht jetzt nicht aktuell wegen der Situation, aber dann künftig auch im Unterricht eine Rolle spielen. Also generell dieses Thema Digitalisierung Bestandteil des Unterrichts ist.
Ja, auf jeden Fall. Also so viele Chancen, die Medien ja auch bieten, so groß sind ja auch die Gefahren. Na, also Sie haben es gerade gesagt, Cybermobbing, also da kommt jetzt ja noch die digitale Komponente zum Mobbing dazu. Aber da kann ich auch ein Projekt, dieses Law for School aus Rostock mit Frau Rechtsanwältin Stückmann, auch wirklich empfehlen. Ich kenne sie noch, damals ging sie noch selbst in die Schulen, heute bietet sie diese Webinare an. Und wir machen das bei uns immer auch immer für die fünften Klassen, weil dann ja so, das sind ja so die Klassen, wo dann so meistens die ersten Handys dann kommen. Einige haben das schon in der Grundschule, aber so ab der Klasse, wo sie denn fahren auch zum Beispiel, kommt dann immer ein Handy auch in Aktion. Und Frau Stückmann macht das immer sehr, sehr schön, also dass sie wirklich darauf hinweist, Recht am eigenen Bild. Darf ich einfach mal so ein Foto machen? Darf ich meinen Lehrer filmen? Was soll ich als Profilbild verwenden? Und so weiter. Also da kann ich dieses Law for School wirklich sehr empfehlen,
cool,
ohne jetzt aus ihrer eigenen Lesung dort zu zitieren. Aber das haben wir zum Beispiel auch mit eingebunden. Und dann natürlich selbst im Medienunterricht. Und vielleicht, weil Sie ansprachen, also ich kenne es ja auch noch, es gab früher mal ein PC-Kabinett. Das war das Heiligtum des Informatiklehrers. Kein anderer durfte dort mit einem anderen Fach rein. Und wir haben hier gar kein PC-Kabinett, sondern wir haben natürlich immer auch über die Jahre, also es ist nicht so, dass jetzt die freie Schule auf einmal in der Lage war, zig, hundert iPads und oder Tablets und Laptops anzuschaffen, sondern immer so, wie Geld da war, haben wir immer auch schon mal wieder einen Klassensatz gekauft oder auch mal einen halben Klassensatz. Dann gab es natürlich jetzt noch so ein Förderprogramm, auch übers Land, was uns das ermöglicht hatte und so weiter und so fort. Also wir haben dann immer gut zugeschlagen. Deswegen kann man aus jedem Unterrichtsraum, Klassenraum heutzutage auch ein PC-Kabinett machen, ja, indem wir einfach die iPads an einem zentralen Ort zum Beispiel lagern und unsere Laptops. Und dann gibt es hier eine Liste, die Lehrkräfte können sich eintragen, wann sie was machen wollen. Und dann holen sich die Kinder das hier unten ab und dann wird das in den Klassenraum getragen und ruckzuck habe ich einen Medienraum. Ja. Und das Wichtige ist, dass das auch auf andere Fächer einfach übertragen wird. Also Medienbildung ist ja, es gibt ja auch diesen Rahmenplan zu den digitalen Medien und zur Digitalisierung. Und der sagt ja auch, in jedem Rahmenplan steckt heute auch die Chance, sage ich mal, zur Digitalisierung mit drin. Also ich kann überall, in jedem Unterricht kann ich Medien nutzen. Ich zum Beispiel jetzt als Sprachenlehrer mit Englisch, fantastisch, authentische Videos. Einfach mal was bei YouTube oder einfach mal, es gibt ja auch viele Angebote von den einzelnen Verlagshäusern zum Beispiel. Das ist doch viel besser. Man sieht zum Beispiel süße Videos von Kindern aus einer englischsprachigen Schule, die ihre Schule vorstellen. Ist doch viel besser. Ja, oder ich reise mit Google Maps einfach mal, mache ich mal einen Sprung und gucke mir die Freiheitsstatue einfach mal an, gehe da mal rein in Google Earth und sowas, anstatt ein Foto auf einer Buchseite zu zeigen. Ja, und das sind so die Chancen und Vorteile, sage ich mal, die man auch in jedem Unterricht
hat. Da ist, glaube ich, auch noch mega viel Potenzial. Da stehen wir, glaube ich, gerade erst
am
Anfang.
Ganz genau.
Ich würde noch mal bei den praktischen Dingen sozusagen, also die man anfassen kann, bleiben. Aktuell natürlich alles schwierig, ich wiederhole mich. Aber ich habe gelesen, dass Sie auch sehr auf außerschulische Projekte stehen sozusagen.
Ja.
Da gab es mal eine Kooperation, als es das noch gab, mit dem Globusmarkt unter anderem.
Die gibt es auch noch,
Die gibt es noch.
Die ist ja ganz jungfräulich.
Ah, okay.
Ja.
Vielleicht können Sie da noch mal zwei, drei Sätze erzählen.
Gerne.
Also da geht geht es ja vor allen Dingen darum, dass die heranwachsenden Jugendlichen schon mal reinschnuppern, möglicherweise ein Praktikum machen oder dass da Kooperationen geschlossen werden.
Ja, also da kann man ganz, ich bleibe mal gleich beim letzten Punkt, Praktika.
Ja.
Also bei uns werden in den Klassen 8, 9 und 10 machen die immer ihre 2 Wochen Berufspraktikum zum Beispiel. Ja, wo wir die Kinder dann auch in verschiedene Berufe auch schicken. Sie sollen mal schnuppern, wie läuft das und so weiter. Wir fahren dann immer als Klassenleitung in der 2. Woche hin, gucken uns das an, sind also auch vor Ort, schauen uns an. Und die die Betriebe sind immer ganz begeistert und sagen, Mensch, und die machen hier gute Arbeit. Und daraus entstehen dann vielleicht auch mal Ausbildungsverträge. Und das ist doch toll zum Beispiel. Dann gibt es dieses Lernen am anderen Ort, alter Begriff, Wandertag. Und wir versuchen zum Beispiel unser Lernen am anderen Ort immer auch mit einer beruflichen Komponente zu verbinden. Das heißt, die fahren auch mal nach Rostock. Rostock ist ja sozusagen, wir sind ja fast noch Speckgürtel, kann man fast sagen. Da kann man hinfahren, kann man so viel Sachen angucken. Und das verbinden wir dann immer mit so einem Freizeitaspekt. Was weiß ich, die fahren in die Schokoladenmanufaktur, gucken sich da die Produktionsstraßen an, zum Schluss wird genascht. Ja, oder man geht nochmal auf den Weihnachtsmarkt, wenn das gerade die Zeit ist oder sowas. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Aber auch so andere Lernorte gibt es hier. Zum Beispiel Laboratorien, zum Beispiel der Biologieunterricht fährt dorthin. Die Zooschule sei erwähnt, die also auch ein fantastisches Angebot macht. Und der Wunsch ist ja auch meinerseits, wir haben so ein bisschen studienorientiertes, projektorientiertes Lernen so im Sinn, dass man wirklich irgendwann auch die Schüler, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, dazu zwingt, Lernaufträge auch zu bearbeiten, wo es notwendig ist, auch einen außerschulischen Lernort einzubeziehen. Also dass man zum Beispiel eine Aufgabe stellt, dass man den Lebensraum eines Tieres beschreibt und dazu muss man zum Beispiel mal in den Zoo fahren und sich diesen Lebensraum dort angucken und solche Dinge. Also das ist für mich einfach wichtig, dass man auch rausgeht aus diesem, ich sag mal, Betongebäude Schule.
Ja.
Da kann man zwar auch viele Gedanken öffnen, aber Räume öffnen ist auch nochmal Schule verlassen. Und das versuchen wir also zu machen. Und Stichwort Globus vielleicht noch, das ist eine schöne Sache, bin ich also auch sehr begeistert. Ist ja ein großes Unternehmen in Rockentin und die bieten natürlich auch sehr viele Berufszweige an, aber was die zum Beispiel machen ist ein Bewerbungstraining, finde ich total genial, also Kinder oder unsere Jugendlichen schreiben mal eine richtige Bewerbung an die Personalabteilung in Rockentin und die geben zum Beispiel dann mal eine Rückmeldung, wie ist die Bewerbung gelaufen. Oder die bieten dann auch mal an solche Sachen wie Bewerbungsgespräche mal richtig dort vor Ort auch durchzuführen. Das hat natürlich was ganz anderes. Wir haben das auch hier bei uns simuliert im Musikraum oben. Hat auch was Schönes, mussten sich alle mal hübsch machen und so. Aber wenn man mal so richtig zu fremden Leuten in eine Personalabteilung fährt und da mal so eine Rückmeldung bekommt, wie habe ich mich eigentlich so gemacht? Ja, das ist auch schön. Aber das geht auch bis dahin, dass zum Beispiel meine Klasse jetzt vor Weihnachten sich für ihre Abi-Kasse ein bisschen Geld verdient, was heißt bisschen, ist ganz schön viel geworden, Geld zu verdienen konnte durch so eine Einpackaktion. Mhm. Die haben sich dann dort an den Kassen aufgestellt, haben den Leuten das eingepackt, haben ein kleines Trinkgeld bekommen. Also ist super. Eine sehr fruchtbare Kooperation, noch recht jungfräulich.
Ja.
Aber ich denke, um das nochmal zu wiederholen, was wir vorhin schon gesagt haben, mit sehr viel Potenzial.
Ja, sehr, sehr schön und das hört sich auch sehr cool an. Und ein letztes Projekt wollte ich nochmal ansprechen, was schon ein Alleinstellungsmerkmal ist, würde ich sagen, zumindest in der MV. Das ist die, wenn ich es jetzt richtig sage, Greenhouse for Dogs, also die Hundeschule.
Ja.
Die gibt es ja nun auch schon, ist natürlich ein Herzensprojekt, denke ich mal, auch von Frau Petersen.
Ja.
Was ist das und was verbirgt sich, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, was verbirgt sich dahin? Da kommen die Hunde dann hierher oder wie läuft's?
Läuft das? Also muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Es gibt also wirklich diese, ich sag mal, eigene Sparte der Hundeschule, wo jetzt also Leute, Touristen zum Beispiel, sich hier also auch anmelden können und einfach unseren Hundetrainer in Beschlag nehmen können. Zum Beispiel, wenn es darum geht, was weiß ich, mein Hund, Welpe und so weiter, Leinführigkeit und sowas. Das blende ich mal ein bisschen aus. Da kann man sich bei uns auf der Homepage auch nochmal durch einen extra Klick informieren. Ich bleibe mal im schulischen Kontext. Also es ist schon genial, dass wir an der Schule einen Hundetrainer im Prinzip beschäftigen. Und es gibt bei uns in der 5. und 6. Klasse zum Beispiel das Fach Hundeschule, richtig als etabliertes Fach, wo die Kinder also, ich sag mal, so eine Art Führerschein für den Hund auch erwerben. Aber da geht es auch manchmal um, ich habe Angst vom Hund, wie gehe ich richtig mit dem Hund um? Und ganz, ganz viele Sachen, die sind dabei. Aber die Hunde haben nicht nur ihre Daseinsberechtigung in einem eigenen Fach, sondern es gibt zum Beispiel eine schöne Sache am Nachmittag, das nennt sich die Hundesprechstunde.
Mhm.
Also Tiere haben zum Beispiel ja auch bestimmte Antennen, so für Emotionen, für Gefühlszustände. Das kennt man ja auch so vielleicht aus dem privaten Kontext. Man ist traurig und auf einmal ist der Hund einem zugewandt. Und das haben wir hier also auch. Da sind dann Matten zum Beispiel in einem Zimmer ausgelegt. Da liegen zwei Hunde drauf und dann können die Kinder einfach mal hemmungslos kuscheln.
Ja.
Ja, und das nehmen sogar auch mal unsere Lehrkräfte ab und zu mal in Anspruch, dass sie auch mal einfach mal das Tier mal durchpuscheln, einfach mal so.
Ja.
Ne? Aber halt auch, sie sind in unserer individuellen Lernzeit zum Beispiel auch teilweise dabei, weil sie einfach einen guten Effekt auch haben auf das Lernen. Wir hatten jetzt sogar mal auch zwei Studierende von der Uni Rostock, glaube ich, waren sie beide hier, die das mal so wissenschaftlich auch mal analysiert haben, wie hoch ist eigentlich der Einfluss von tiergeschützter Pädagogik auf den Lernprozess. Und die Ergebnisse waren tatsächlich, dass das etwas Positives hat. Hunde beruhigen, Hunde suchen, sind aber auch mal so, der bellt dann zum Beispiel mal, wenn es zu laut wird oder solche Dinge. Also da sind Tiere manchmal autoritärer, als wir das als Lehrkräfte sein können. Ja, aber Tiere sind auch immer da bei uns. Also Frau Petersen zum Beispiel selbst hat ja Hunde. Ja, das heißt also, ihre Hunde sind auch manchmal hier mit an der Schule oder eigentlich fast täglich hier. Der Hundetrainer übernimmt dann mit auch seinem eigenen Hund und dann sind die irgendwie auch immer da. Die sind im Pausengeschehen mit dabei. Zwischendrin ruhen sie sich mal ein bisschen aus. Ne, weil
aber die sind jetzt nicht den ganzen Tag hier an der Schule oder?
Die sind den ganzen Tag
hier an der Schule. Die sind hier den ganzen Tag an der Schule.
Genau.
Okay. Die haben, und wo kommen die her? Abgesehen, dass der Hundetrainer, sind die hier aus der Region dann oder aus dem Ort?
Ja,
oder?
Entweder aus dem Privatbereich von Frau Petersen und aus dem Privatbereich unseres Hundetrainers.
Ah ja.
Und da sind in der Regel immer zwei Hunde da. Wir bieten aber manchmal auch die Hundeschulausbildung an. Also wir hatten jetzt öfter auch schon mal Anfragen, dass andere Schulen das auch machen wollen und dann zum Beispiel mit ihrem Hund hierher kommen und der wird dann von unserem Hundetrainer im Prinzip auch zum
angeleitet.
Schulhund auch ausgebildet.
Ja.
Ne, weil es da ja auch viele Dinge gibt, die so ein Hund lernen muss, zum Beispiel mit dem Lärmpegel umzugehen oder fünf Kinder kommen auf mich zu, beugen sich über mich runter und wollen mich mal durchkraulern. Das muss ein Hund natürlich auch ertragen können. Ertragen klingt böse, aber na, das darf jetzt kein Angstbeißer sein oder sowas. Das ist schon wichtig.
Das muss schon passen dann
ganz irgendwie, genau.
Ne? Weil es sind ja auch viel Kinder und viele verschiedene Einflüsse.
Und das müssen wir garantieren, dass da
keine
Gefahr besteht.
Okay, dann kommen wir jetzt schon fast so ein bisschen zum Schluss. Wir haben jetzt auch schon eine gute Dreiviertelstunde ganz locker geplaudert. Sie sind nicht nur, wie ich mir jetzt habe sagen lassen, Englisch- und Deutschlehrer, sondern auch privat einfach der Musik sehr stark zugewandt, glaube ich, in einem Chor sehr aktiv, auch schon längere Zeit. Und deswegen hatte ich gesagt, ja, sind auch Musiklehrer, aber Musiklehrer sind sie nicht geworden. Aber ist das so eine Passion, die Sie in der Freizeit weiterhin pflegen und die Sie hier vielleicht auch immer wieder einbringen können?
Ja, also ich denke mal, so ganz menschlich muss man sagen, man braucht auch immer irgendwo noch so einen Ausgleich. Ne? Also Schule, also bin ich zu 120% bin ich dabei, aber für mich ist Musik einfach mein Ausgleich. Und ich habe auch schon mal Musik unterrichtet, das ist auch schön, es macht auch Spaß, aber ich finde es ganz gut, wenn es Hobby und Beruf nicht so verwischen.
Mhm.
Ja, und deswegen ziehe ich sehr viel Kraft aus der Musik. Habe also auch schon einige Chöre geleitet selbst, bin selbst auch Pianist in der Band und bin da auch unterwegs mit den Jungs und so. Das macht sehr viel Spaß. Im Augenblick ist natürlich alles wieder schwierig. Aber wir haben jetzt schon auch Buchungen für das ganze Jahr, so im Stralsunder Bereich, denn da komme ich ursprünglich mit meiner Jugendzeit, sage ich mal, her. Und schulisch natürlich hat es immer wieder Einfluss auch. Zum Beispiel habe ich selbst mal einen Karaoke-Kurs hier geleitet, jetzt macht es jemand anders. Ich habe mal mit auch Musik-Apps mal so gearbeitet, wie man so Musiksachen mit Loop sowas zusammenschneidet.
Mhm.
Oder wenn es auch mal Kinder gibt oder Jugendliche, die gerne singen, dann sage ich, Mensch, komm, wollen wir nicht mal am Klavier was zusammen machen? Und dann haben wir auch mal auf schulischen Abschlussveranstaltungen, habe ich mal Klavier gespielt und dann eine Sängerin, ein Sänger oder sowas aus der Schule hat dann einfach mal zwei, drei Lieder dargeboten. Das ist schön. Und war auch, um jetzt vielleicht so ein bisschen den Bogen zu schlagen, eigentlich auch ein Punkt, wie ich hier auch angefangen habe. Ich kann mich noch gut an mein Bewerbungsgespräch hier erinnern. Wir haben natürlich über die ganz normalen Dinge auch gesprochen. Aber Frau Petersen selbst ist auch eine begnadete Sängerin und hat auch Banderfahrung und so weiter. Und den größten Teil des Bewerbungsgespräches haben wir dann eigentlich über Musik gesprochen, sodass da also auch schon so eine Bindung da war, also die Verbindung zur Musik. Und Musik wird mich da auch immer begleiten. Und ich hoffe auch, dass ich sie immer auch in die Schule mit einbringen kann. Aber es ist kein Muss, es kann auch der Ausgleich für mich privat bleiben.
Ja. Nun kommen wir auch mal, können wir schön den Bogen spannen, wie wir die erste Frage hatten, sozusagen, als Sie hier angefangen haben und Ihr Einstellungsgespräch hatten. Wie ist denn so generell das Feedback derjenigen, die jetzt schon älter sind und sozusagen die Schule schon absolviert haben? Die Greenhouse School darf ja jetzt auch seit einigen Jahren das Abitur das staatliche Abitur ganz normal abnehmen.
Genau, richtig.
Und gibt es denn manchmal so Absolventen, Schüler, die dann vielleicht nochmal hergekommen sind oder denen man über den Weg läuft, die sagen, ja, das war die richtige Entscheidung hier sozusagen mein Abi zu machen?
Ja, also ist schon ein Punkt, ich sag nochmal, Tag der offenen Tür. Und es ist immer so, bei jedem Tag der offenen Tür haben wir Ehemalige hier im Schulgebäude, die einfach sagen, Mensch, wir haben frei, wir kommen mal vorbei. Ja, und das ist ja irgendwie auch so ein Grund, dass Jugendliche oder Erwachsene, kann man ja dann auch sagen, nochmal zurückkommen und sich nochmal in ihren Klassenraum begeben, sagen, hier habe ich mal gesessen und dann auch erzählen, was aus ihnen geworden ist. Und ich finde immer, das sage ich den SchülerInnen auch immer ganz deutlich, ich brauche eigentlich gar nicht so wirklich ein Abschiedsgeschenk, sondern ich freue mich immer, wenn die nach 1, 2, 3 Jahren nochmal in die Schule zurückkommen und sagen, ich habe meine Ausbildung jetzt geschafft oder einige sagen, Mensch, hier, mein Kind oder solche Dinge, ja. Das ist dann für mich so stolz, dass ich sage, ja, super, man hat ihnen ein bisschen was mitgegeben. Aber es ist auch legitim und das haben wir auch, dass welche natürlich nach der Schulzeit sagen, ich habe total mit meiner Schulzeit abgeschlossen, Schule war nicht so mein Ding. Ich mache jetzt meinen Beruf, bin da glücklich oder bin an einen ganz anderen Ort verzogen. Ich muss nicht unbedingt nochmal zur Schule zurück. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht das Paradies. Hier gibt es garantiert auch Jugendliche, die auch schlechte Erfahrungen mal gemacht haben und dann sagen, nee, ist nicht so mein Ding. Aber wir versuchen natürlich, und das ist ja auch mein Job irgendwo, auch, dass wir ein angenehmer Lernort sind, dass man sich hier entfalten kann, dass man auch ein bisschen was fürs Leben mitnimmt. Und nicht nur den Satz des Pythagoras oder irgendwelche geschichtlichen Daten oder wie interpretiere ich ein Gedicht, sondern dass wir so ein bisschen was auch mitgeben. Und ja, das hoffe ich natürlich, dass dies die meisten auch mit ins Leben hinausnehmen und vielleicht nochmal zurückerinnern und sagen, war ja nicht ganz schlecht.
Ja, genau. Also sie müssen ja nicht unbedingt wieder vorbeikommen, das wäre auch schön, aber wenn sie sich einfach daran erinnern, dass es ein paar schöne Erlebnisse vor allen Dingen gab, die vielleicht jetzt nicht mit Matheunterricht nur zu tun haben,
richtig,
sondern vielleicht auch mit Projekten und außerschulischen Erlebnissen, dann sind wir jetzt schon am Ende und ich bedanke mich ganz herzlich. Ich habe heute sehr viel mitgenommen, auch wieder einfach an Eindrücken, Inspirationen und ich hoffe unsere Hörer auch jetzt dann vom Podcast Thomas Kampf heute im Wellenrauschen-Podcast, bedanke mich sehr herzlich und ich hoffe, dass jetzt Sie und die Schule dann auch gut noch durch die Pandemie kommen und das alles bald ein Ende hat.
Auf jeden Fall. Ich sage auch dickes Dankeschön, war ein schönes Gespräch und ich sage immer, wer gerne vorbeikommen möchte, einfach anrufen, Termin machen. Ich erzähle das gerne nochmal persönlich für das Schulgebäude und ich würde mich freuen, wenn vielleicht auch jetzt von den ZuhörerInnen, welche dabei sind, die vielleicht sagen, könnte meine Schule sein oder die für meine Kinder. Dankeschön.
Alles klar, danke.
Der Podcast mit Thomas Kampf von der Greenhouse School Gramüritz ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.